Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. In unserem heutigen Interview geht es um inneren Frieden und um Verbundenheit. Ich freue mich deshalb, die homöopathische Ärztin und Seelenbegleiterin Elke Latzel im Interview begrüßen zu dürfen. Elke arbeitet in eigener Praxis im Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt auf der Basis von Achtsamkeit und Meditation. Aus langjähriger Yoga-Praxis entwickelte sich mehr und mehr die Hinwendung zur Meditation, zum Stillsein und in die Seele sinken. Sie ist davon überzeugt, dass in jeder Situation, in jedem Problem, in jedem inneren und äußeren Konflikt die Seele, die Quelle, sprich die Verbindung zum Göttlichen, die Lösung innehat. In ihr entsteht die Transformation, das Verändernde, das Leichte hin zum Mitgefühl. Diese Weisheit zu vermitteln in der täglichen Praxis mit Menschen, die zum Teil schwer erkrankt sind, ist dir ein hohes, wesentliches Anliegen. Elke unterstützt Menschen dabei, in ihre Eigenverantwortung und in ihre innere Klarheit zu kommen. Sie hält Reden und Vorträge zu diesen Themen. Ihre Vision ist es, dass durch den inneren Frieden der Frieden in der Welt ermöglicht werden kann. Dafür engagiert sie sich von ganzem Herzen. Ich freue mich, dass du heute hier im Interview bist. Herzlich willkommen, Elke Latzel.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Kathleen. Und vielen Dank für diese schöne Beschreibung. Ja,
das gerne.
Das ist mir das Wesentliche.
Ja, wir hatten jetzt gerade schon im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen und du hast schon gesprudelt. Und ich habe gesagt, das Wichtigste, also wie ich so einsteigen will, ist, das ist so ungewohnt für mich, eine Ärztin zu haben, die so tief arbeitet, so einfach einen ganz anderen Weg gegangen ist. Und mich interessiert es mal, was bei dir im Leben anders gewesen ist. Also ich kenne das so, ich habe ja selber Medizin studiert. Das ist dann doch viel Lernen und dann von meinen damaligen Studienkollegen, dann geht es in das Krankenhaus. Dort sind Schichten, Nachtschichten, Doppelschichten. Dann kommt man eventuell in die Praxis. Da sind so viele Patienten, man kann sich kaum mit sich beschäftigen, mit dem Leben, mit Gott. Also das ist, man ist so eingetaktet. Und was ist bei dir im Leben anders gelaufen, dass du jetzt so einen Weg gehst, der ja diesen inneren Frieden so ausdrückt und einfach diesen bei sich sein und die Ruhe finden in sich. Ja, vielleicht kannst du darüber berichten.
Also diesen inneren Weg bin ich, glaube ich, einfach schon als Kind gegangen. Ich habe sehr viel gespürt, was meine Umwelt mir dann als merkwürdig ausgelegt hat. Und ich habe das dann auch während der Schulzeit so ein bisschen abgelegt oder nie mit irgendwem drüber gesprochen. Und im Studium hatten wir, und das ist so ein herausragendes Ereignis, im Anatomiekurs, wo wir Leichen sezieren, um einfach die Anatomie zu lernen, eine Gruppe, wir haben uns zusammengefunden, um über unsere Empfindungen zu sprechen, also abends uns auszutauschen, was jedem in uns begegnet, passiert, während wir eine Leiche auseinandernehmen. Und aus dieser Gruppe sind einige dann auch in der Homöopathie-Ausbildung gewesen. Wir haben damals schon gestartet mit der Homöopathie-Ausbildung und haben auch dort mit Begeisterung und unglaublicher Freude des Neuen, des Faszinierenden, dieses Resonanzprinzips gelernt, gearbeitet, indische Homöopathen eingeladen. Also wir hatten in Freiburg sozusagen eine Ausbildung höchster Qualität, weil wir, es war nichts Festgefahrenes, sondern wir haben aus Freude gelernt und das lief neben dem Studium, also es lief parallel. Ich habe auch meine Kinder, drei von meinen Kindern, parallel zum Studium bekommen und auch dieses war dann eine wichtige Ausrichtung für, was ist wesentlich, um was geht es? manches hat mir dann natürlich gefehlt, so dieses Verrücktsein als Student und Partys machen und sowas. Und ich bin so dankbar um diese Erfahrungen, ja, weil mich die Richtung geleitet haben, die ich als Ärztin in meiner Praxis arbeiten möchte.
Ja, ja. Und damals, wo du gerade im Vorphysikum hattest du gesprochen, das war wirklich dann, ihr habt darüber gesprochen und ihr habt euch ausgetauscht und ihr habt auch darüber gesprochen, wie ihr gefühlt habt. Also das war, glaube ich, so der Schlüssel, denke ich mal, um sich auszutauschen, um nicht nur so mit dem Verstand zu reden, sondern wirklich den Körper mit reinzunehmen. Und wie war das da, diese Erfahrung? Haben das alle dann gemacht? Oder wie seid ihr da eingesunken? Wie seid ihr da diesen Weg gegangen? Weil Homöopathie ist ja sowas in der klassischen Medizin, wo sie sagen, das ist gar nicht wirksam, das ist nicht nachweisbar, Homöopathie. Es ist ja alles vom Verstand her nicht wirklich erklärbar. Du hast zwar gesagt, das kam hintereinander, aber ich kann es noch nicht richtig fühlen, was da mit euch vorgegangen ist, warum ihr dann dadurch zur Homöopathie gefunden habt, die ihr eigentlich.
Also ein Teil von uns hatte schon vorher angefangen, einfach mit der Homöopathie. Wir hatten auch schon einen Arzt in Freiburg, der privat einen Hörsaal angemietet hat, um Vorlesungen zu geben. Mhm. Aber dann aus dieser Gruppe hat sich das dann intensiviert und wir haben dann eben gestartet, eigene Seminare zu veranstalten. Mhm. Es ist dieses innere Ethische, dieses Moralische, zu spüren, was ist denn da drüber oder was ist da drunter? Mhm. Wo kommen wir her? Das sind diese ganz essentiellen Urfragen. Ja. Wer bin ich? Was macht mich aus? Bin ich meine Geschichte? Bin ich, wer bin ich? Ja.
Ja. Ja. Und das war dann immer auch ein Teil deines Lebens. Diese Fragen haben dich immer beschäftigt. Und du bist ja dann den klassischen Weg gegangen. Du warst dann im Krankenhaus, hast auch lange gearbeitet, ne? Und trotzdem warst du weiter auf der Suche. Vielleicht kannst du da einfach nochmal so weiter berichten, wie es dann weiterging bei dir.
Also ich habe nicht sehr lange im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe dann die wichtigste Zeit abgeleistet und war dann in Gemeinschaftspraxen schon mit Homöopathen, wo ich dann sozusagen die Weiterbildung gemacht habe in der Homöopathie. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und hatte meine eigene Praxis und war froh, weil ich dann so arbeiten konnte, wie ich wollte. Also mit dieser Ruhe, mit diesem Zuhören, mit dem Spüren, Nachspüren, was ist mit dem anderen? Wo kann ich eine Unterstützung sein? Vor allen Dingen, wo kann ich eine Unterstützung sein in weil er ist ein autarkes Wesen und er hat auch seine Seele, die uns dann wieder verbindet. Wo kann ich mein Wissen anwenden und ihn trotzdem dort lassen, ihn oder sie, wo er steht und wo er sich befindet und wo kann ich ihn anleiten, wirklich in dieses selber suchen zu gehen, selber spüren und selber finden, wo ist meine Seele und wie kann ich es mir leichter machen.
Ja, ja. Und es geht ja auch so darum, dieses Selbstsuchen und selbst die Verantwortung für sich übernehmen. Ja, das finde ich ja bei dir auch ganz essentiell, wenn wir so miteinander reden oder wenn ich auch von dir lese, das ist immer so ein großer Punkt, dass wir als Menschen ja jeder für sich seine Seele und seine Verbindung zur Quelle hat und deshalb auch am besten weiß, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, ne? Und du bringst das jetzt in deiner Arbeit, also in deiner Praxis mit ein, dass du auch den Menschen sozusagen in diese Verantwortung führst. Wie machst du das? Mit welchen Werkzeugen sozusagen? Weil ich habe ja auch eine Praxis gehabt als Heilpraktikerin. Da kamen dann doch so die Patienten rein und haben gesagt, ja, das und das habe ich, mach das mal bitte weg. Ja, und wie gehst du damit um? Also wie vermittelst du deine Werte oder kommst du dazu, dass die Menschen da wirklich zu gucken, Mensch, ich kann das selbst, ich bin der Schöpfer. Wie arbeitest du da?
Also das ist schon auch eine Entwicklung. Ich stehe jetzt an der Stelle, an der ich vor 20 Jahren noch nicht war. Mhm. Es ist so ein wichtiger Punkt, dass ich mich auf den Weg mache, mich immer besser kennenzulernen. Ich meditiere, ich übe viele verschiedene Dinge und spüre dadurch, dass ich immer mehr in diese Seele sinke und daraus in diese Eigenverantwortung komme. Und das empfehle ich dann auch meinen Patienten. Also es ist zum einen dieses, wo ist meine Sprache? Wie spreche ich? Wie beurteile ich mich? Wie spreche ich mit mir und meinem Körper? Wie spreche ich mit und über andere Menschen? Wo gehe ich in ein Spüren und Wissen, was mir gut tut, wann es mir gut tut und warum es mir gut tut? Das sind so die essentiellen Fragen, die zuerst kommen, bevor ich irgendetwas anderes tue. Also es ist, über die spreche ich gleich noch. Und auch diese Entscheidung, ah, hier bin ich, ah, so geht's mir, so fühlt sich das an. Und dafür braucht es Ruhe. Dafür braucht es ein sich zurückziehen. Oder Eckhart Tolle nennt es die Pause zwischen zwei Gedanken. Als ich mich angefangen habe, mit seinen Ideen zu beschäftigen und seiner Lehre, habe ich erst gedacht, das geht ja gar nicht. Und mit der Zeit geht das, in diesen Zwischenraum zu gelangen. Und es fühlt sich manchmal komisch an, dann ist zwischendrin gar nichts. Und dann wird dieser Raum immer weiter. Und dort kann ich in die Seele sinken.
Mhm. Ja. Ja. Was ich so bei mir immer spüre, dass ich mich auch immer mehr kennenlerne und auch meine Gefühle spüre und ja, da, wo sich Muster auftun, und trotzdem gelingt es mir oft nicht, da rauszukommen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, gestern rede ich mit meinem Mann am Telefon und dann ärgert mich irgendwas an ihm und dann bekomme ich richtig Wut. Ja, und dann gucke ich schon, was ist es bei mir, was ich, ist ja meistens ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist irgendwie. Und trotzdem komme ich aus meiner Mitte raus, aus meinem inneren Frieden und habe diese Wut. Und wie, und das ist ja bei vielen Menschen so, viele merken das noch nicht mal. Aber selbst wenn man so weiß, wie sich das alles verhält, ist es doch in dem Moment, wenn ich diesen neuen Weg gehen möchte, immer wieder eine Herausforderung. War das bei dir auch so? Und was hast du da gemacht, dass du da einfach dich weiterentwickeln konntest? Und wie arbeitest du da mit deinen Patienten? Ich denke, das geht ganz vielen Menschen so, dass die einfach gewohnt sind. Das sind alte Routinen, die wir ja schon über Jahrzehnte haben, die auch von der Gesellschaft so gelebt werden. Wie kann ich dort einen anderen Weg gehen? Und vielleicht hast du da so ein paar Ideen, die du jetzt den Zuschauern einfach mitgeben kannst.
Also zuerst mal ist es so, dass mir das natürlich genauso passiert, dass ich ein Gespräch mit irgendjemand habe und denke, oh mein Gott. Also entweder in Wut komme ich jetzt nicht mehr so oft, aber in so eine, ja, wo dann so ein Ausatmen kommt und ich denke, okay, ich würde am liebsten jetzt gehen. Wenn wir sagen, ein neuer Weg, dann dürfen wir auch mit einbeziehen, darf ich mit einbeziehen, dass ich ja Gewohnheiten habe, dass ich es ganz lange, eventuell Jahrzehnte gewohnt war, etwas anderes zu tun, anders zu reagieren, Sportart lerne oder ein neues Instrument, zum Beispiel mit der Stimme was mache, dann ist es ein immer wieder und immer wieder und immer wieder, und dann kommt ganz langsam ein, ah, da geht es hin. Ah, so fühlt sich das an. Also das ist erstmal diese Entscheidung, etwas zu tun, was anders ist als bisher. Also ich setze mich dann hin und mache eine der Meditationen, und ich empfehle meinen Patienten immer sehr viel Verschiedenes, weil jeder ist anders, und ich komme vielleicht jetzt mit Meditationen von Muji oder Rupert Spira oder Eckhart Tolle oder auch einfach ganz in der Stille gut zurecht. Andere kommen mit was anderem zurecht, ja. Es gibt die Stressbewältigungsarbeit durch Achtsamkeit. Dort gibt es auch wunderschöne Meditationen und Anleitungen. Also ich habe sozusagen einen riesen Pool, den ich dann empfehle und die Leute bitte, dass sie es einfach anwenden. Mhm. Also es ist nicht so, ich habe dann die CD zu Hause und ich bin froh, dass ich es habe, sondern es ist diese Entscheidung, ich tue es für mich. Und dann kommt das ganz sanft und ganz freundlich und immer mehr. Und trotzdem ist es ein sich annehmen, wenn ich dann wieder in Wut gerate oder in Empörung oder vor allen Dingen, wenn irgendwelche Nachrichten sind oder politisch-gesellschaftlich so viel läuft wie gerade eben. Dieses Atmen, auch das ist mir ein wichtiger Punkt, den ich auch empfehle, weil ich auch arbeite mit einer Atemlehre, die besagt, dass wir entweder Ein- oder Ausatmer sind. Damit mache ich sehr viel, ich selber, und spüre auch bei Patienten, dass ihnen das zum Teil auch bei ihren Krankheiten gut tut. Das ist nicht spinnig und das ist auch nicht mystisch, sondern das ist einfach eine Lehre. Mhm. Da können wir später dann auch nochmal das unten verlinken oder so.
Mhm.
Genau.
Ja, also was ich jetzt ganz bei dir rausgehört habe, ist so auch sich anzunehmen, wie ich bin oder wie wir sind. Und selbst wenn es ein Prozess ist, der in dem Moment, wo es mir schon bewusst wird, ist es ja schon eine ganz andere Ebene. Und das ist schrittweise und sich einfach mal ausprobieren mit neuen, also dass die Routinen sozusagen verändert werden und neue Verknüpfungen dadurch entstehen können, ne?
Das ist wunderschön formuliert. Es sind diese Verknüpfungen, wo Dispenza als Fire and Wire bezeichnen. Also neu verbinden, die Nervenverbindungen schaffen andere Wege. Mhm. Und dort, wo die Energie hingeht, dort realisiert sich was. Also ich kann etwas gestalten durch meine Gedanken und durch meine Worte. Dadurch programmiere ich den Weg. Mhm. Und das ist mir früher nicht so bewusst gewesen. Das wird immer mehr. Und ich denke, das geht vielen anderen auch so. Das beobachte ich eben auch bei meinen Patienten so. Ja.
Ja, vielleicht kannst du darüber noch mal mehr sprechen, weil du bist als Ärztin ja auch für viele jemand, der das Wissen hat, die Kompetenz überhaupt auch aus verschiedenen Aspekten zu hinterfragen Sachen. Und für mich ist es immer noch, weil du sagst, viele deiner Patienten sind so auf dem Weg. Und für mich ist nochmal die große Frage, die Verbindung zur Quelle, zur Seele. Was ist die Seele? Was ist, sind wir Schöpfer? Sind wir göttliche Wesen? Also aus deinen Worten heraus nehme ich, dass du das so siehst. Aber vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie du dahin gefunden hast. Also wie du, weil diese Weltanschauung, die wir gerade lernen in der Schule oder überhaupt in der Gesellschaft, ist ja so, wir sind Menschen, wir werden geboren und wir sterben und dann ist alles vorbei. Und vielleicht kannst du da noch mal sagen oder erklären oder versuchen, da zu schauen, wie wir da doch verbunden sind mit dem großen Ganzen und eigentlich wir alle untereinander. Und das würde mich noch mal total interessieren, von welchem Blickwinkel du das erkannt hast und du das eigentlich auch vermittelst oder spürst.
Mein Weg war dazu, also gespürt habe ich das, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, schon als Kind. Diese Verbundenheit ist da gewesen, geblieben und aber in den Hintergrund getreten. Und ich denke, zu vermitteln, wie fühlt sich meine Seele an, das ist über Worte ziemlich schwierig. Weil wenn ich in die Seele sinke, ist es wortlos. Es ist das Eins, es ist das All-Eins. Und der Weg dorthin ist dieses in mich reinsinken und mir das auch zugestehen, ohne etwas zu wollen. Muji spricht von der Erwartungslosigkeit, dem, dass ich mir in meinem Leben einen Raum schaffe, zwischendrin, morgens und abends, wie auch immer, oder ich bin im Garten oder ich bin im Wald und ich gehe in die Zwischenräume, so wie bei Tolle vorhin, die Zwischenräume zwischen zwei Gedanken. Und wo ich die größte Schwierigkeit sehe, für mich erlebbar, und ich denke, jeder andere erlebt es auch so, ist unser Verstand, ist mein Verstand. Er funktioniert vom ersten Moment an, wenn ich wach werde. Und er läuft seine Kreisläufe. Er erzählt, was ich zu tun habe, und er speist sich immer aus der Vergangenheit. Mhm. Unser Verstand, mein Verstand, kann nicht kreativ werden. Mein Verstand reproduziert nur, was ich erlebt habe. Das heißt, irgendwann begreife ich, dass es nicht der Verstand ist, über den ich etwas erschaffen kann. Und deswegen diese Empfehlung, in die Meditation zu gehen oder in eine andere Form. Manche Menschen erleben das über Spazieren im Wald, über die Vögel hören, über sich verbinden mit den Bäumen oder nur den Boden unter den Füßen zu spüren oder mit den Händen im Garten zu arbeiten oder beim Tanzen in der Bewegung. Und ein weiteres Werkzeug für mich war sehr, sehr deutlich das hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono. Das ist mir irgendwann über den Weg spaziert, und ich habe das dann, also verschiedene Bücher dazu gelesen und angefangen, es zu praktizieren. Und hinter diesem Vergebungsritual steckt natürlich die gesamte hawaiianische Spiritualität. Es ist eine andere Spiritualität, als wir sie hier haben. Und es geht davon aus, dass wir alle verbunden sind. Die gesamte Materie, das gesamte Universum ist Schwingung. Wir stehen in Resonanz mit allem, was wir tun, was wir sprechen, wer wir hier sind, auch wir beide, wenn wir uns hier nur über die Online-Plattform sehen. Trotzdem sind wir energetisch verbunden. Wir haben jetzt nicht die direkte Herzverbindung, weil die braucht die Materie. Aber die Seelenverbindung ist da. Die Seele ist unabhängig von Raum und Zeit. Die Seele ist nicht woanders. Bin ich sofort bei dir, bin ich sofort bei mir, in allem verbunden. Ja? Und das steckt in diesem hawaiianischen Vergebungsritual. Es gibt viele verschiedene Bücher dazu. Ich kann ja verschiedene dann einfach empfehlen. Es gibt sehr einfache Beschreibungen. Das finde ich immer das Wesentliche, weil die Sprache der Seele, die Sprache in diesem Ritual ist einfach. Alles, was dieses Hinwenden zur Seele anbelangt, ist einfach. Es ist nicht kompliziert. Mhm. Und die Empfehlung in diesem Vergebungsritual ist, 4 Sätze zu sprechen. Also ich habe innerlich eine Wut oder bin empört über irgendjemanden. Und ich weiß dann für mich, dieser Konflikt ist in uns beiden. Es ist nicht der andere schuld. Ich bin eventuell auch nicht schuld, sondern da ist etwas aufeinander geprallt. Ein Konflikt bedeutet vom Wort her, es prallen Meinungen aufeinander, Glaubenssätze und alles Mögliche, auch Unbewusstes, was dann so geht. Und ich spreche dann in Gedanken, in mir. Es tut mir leid. Erster Satz. Zweiter Satz. Bitte verzeih mir. Dritter Satz. Ich liebe dich. Vierter Satz. Ich danke dir. wichtig ist, dass wir noch einen Hintergrund zu diesen vier Sätzen haben. Deswegen empfehle ich, diese Bücher zu lesen, weil es sonst in ein Schema abdriftet. Also ich spreche die vier Sätze und damit habe ich alles erledigt. Mhm. Es geht aber darum, dass ich spüre, was hinter diesen vier Sätzen steckt. Dass ich das innerlich weiß, was in diesen vier Sätzen steht. Dieser erste Satz, es tut mir leid, bedeutet, dass ich sehe, dass es einen Konflikt hat und dass ich diesen Konflikt bedauere. Ich bedauere, dass es diese Wut, diese Empörung bei mir oder bei jedem von uns hat, die da involviert sind. Und das ist in der Partnerschaft, das ist in der Familie, das gilt aber auch fürs große Ganze in der Politik und in der Gesellschaft. Die Hawaiianer machen diese Rituale auch im Großen, ja, in einer Partei zum Beispiel oder in einer großen Konferenz. Also ich bedauere, dass es diesen Konflikt gibt. Erster Satz. Zweiter Satz, bitte verzeih mir. Und den finde ich jetzt sehr wichtig, weil im ersten Moment denkt man, man bittet den anderen zu verzeihen. Ich bitte aber meine Seele und mit meiner Seele das große Ganze, die Quelle, die Urquelle, das Göttliche, mir zu verzeihen, weil ich etwas nicht verstanden habe. Also bitte verzeih mir, ist an das gerichtet, was uns alle ausmacht, die Verbindung in der Seele. Der dritte Satz, ich liebe dich, ist dieses Wissen, dass ich meine Seele bin und dass ich diese Seele, dieses Sein, diese göttliche Quelle bedingungslos liebe. Es ist dort, wo die bedingungslose Liebe anfängt. Ja? Und der vierte Satz, ich danke dir, ist die Dankbarkeit, dass dieser Gedanke, dieser Konflikt jetzt in eine Lösung gehen darf. Und wenn wir das öfters sprechen, wenn ich mich bemühe, das immer wieder auch in Gedanken, wenn ich etwas mitbekomme, also ich bin gar nicht involviert und sehe, wie sich zwei Menschen streiten oder andere streiten oder irgendein Mensch etwas Ungünstiges sagt, dann spreche ich in mir dieses Ho'oponopono, weil nur damit, dass ich es höre, bin ich ja involviert. Also das ist so dieses ganz tiefe Wissen. Und zuerst fühlt sich das total komisch an, das zu sprechen, innerlich, immer wieder zu sprechen. Und irgendwann sieht man und spürt man, dass die Konsequenz, dass sich da ein Wunder entwickelt, womit man nie gerechnet hätte. Manchmal erst Tage später, manchmal direkt und manchmal vielleicht nicht direkt, weil es eine Verbindung von vielen verschiedenen Gedanken, Problemen, Problematiken war. Ja,
ja, ja. Und daraus sieht man auch, wie stark wir alle miteinander verbunden sind. Also ich bin gar nicht in dem Konflikt drin und trotzdem kann ich durch meine Art des Mitgefühls und der Vergebung letztendlich und dieses Mitgefühl, was sich dann auch entwickelt, daran beitragen, dass sich die Situation befriedet und die Energie auch wieder angehoben wird. Ja, und ich mich auch wohler fühle und es dann auch mehr fließt. Man spürt, ich spüre das dann auch immer richtig. Ja, und ich glaube, dieses Spüren ist auch ganz wichtig. Ich habe noch mal eine andere Frage. Du hattest auch gesagt, dass du viele Patienten hast, denen es wirklich sehr schlecht geht. Und ich habe jetzt bei mir auch in der Familie, meiner Mutter geht es sehr, sehr schlecht. Und sie hadert dann immer so mit dem Leben und sagt, Mensch, warum habe ich das verdient? Ich war doch mein ganzes Leben lang so gut zu anderen. Ich habe alles gut gemacht und trotzdem muss ich jetzt so leiden. Und sie zweifelt dann immer so an dieser Quelle und an dem Guten. Und was, wie gehst du damit um? Also als Ärztin, gerade wenn du so viel Leid siehst, vielleicht kannst du da noch mal drüber sprechen.
Das startet auch bei diesem Mitgefühl. Es startet bei dem Mitgefühl und dem Wissen um meinen Körper. Und das ist das, wo ich alle Menschen bitte, die bei mir in der Praxis sind und mit denen ich zu tun habe, sich auf den Weg zu machen, diesen Körper erstmal anzuerkennen, diesen Körper zu spüren und die Urteile und Meinungen über diesen Körper zu verändern. Und das ist natürlich, wenn ich mich einigermaßen wohlfühle und jetzt nur so oberflächliche Dinge habe wie, naja, das könnte anders sein, ich könnte anders aussehen oder der Schwachpunkt mit meinem Magen, das stört mich. Das ist noch ein bisschen oberflächlicher. Wenn ich sehr starke Schmerzen habe, in dieser Situation dann damit anzufangen, ist nicht leicht. Aber das kann auch gelingen. Also natürlich ist es so, nur jemandem zu empfehlen, sorg dich jetzt mal um dich und deinen Körper. Wenn ich jemand gegenüber habe, der starke Schmerzen hat, dann braucht es schon auch noch andere Maßnahmen. Ja, also von der Homöopathie her, du hattest ganz am Anfang gesagt, offiziell wird erzählt, dass die Homöopathie nichts bewirkt. Mhm. Ich arbeite jetzt seit fast 40 Jahren mit der Homöopathie und kann sagen, ich würde das niemals tun, wenn ich nicht unglaublich viel damit machen könnte, wenn ich nicht unglaublich viel damit bewirken könnte. Und es ist natürlich trotzdem nur eins dazu. Aber in so einer schwer kranken Situation ganz viel verschiedene Sichtweisen zu entwickeln, sowohl von mir als Ärztin als auch in Verbindung mit dem Patienten. Also zu gucken, was brauchst du oder was brauchen sie? Dann zu sehen, wie könntest du in eine andere Annahme deines Körpers kommen, in die Annahme der Schmerzen. Es ist das eine, wenn wir eine tödliche Krankheit haben, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung. Es ist sehr komplex, wie gehe ich dann mit der Angst um? Es ist was anderes, wo Angst drinsteckt, aber wo es trotzdem eine andere Möglichkeit gibt, damit umzugehen. Also das ist sehr vielfältig und ich benutze und verwende dann immer alles, was ich weiß und was ich kann. Mhm. Und das wäre auch für deine Mutter jetzt empfehlenswert, zu schauen, was sind ihre Einschränkungen, wie kann man das naturheilkundlich oder auch allopathisch-medikamentös, was kann man ihr da erleichtern? Und von da aus gesehen dann in so ein, ich habe doch nur diesen einen Körper. Hier auf der Erde, meine Seele ist in diesem Körper. Mein Körper ist das Gefäß. Diese Dankbarkeit auch um diesen Körper. Dieses Wunder dieses Körpers. Ich spüre das Wunder des Körpers nicht, wenn es mir schlecht geht. Aber es ist trotzdem so, ja? Die Regenerationsfähigkeit dieses Körpers ist unglaublich. Unglaublich. Was ein Körper im Lauf dieser Jahrzehnte schafft, die wir hier auf der Erde sind, das ist nicht beschreibbar.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist, solange wir, wo alles gesund ist, man nutzt den einfach so, ohne wirklich das Geschenk zu betrachten. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, schon, wenn es dir gut geht, schon ganz viel für den Körper zu machen, ihn zu unterstützen. Ne? Ich merke das auch, wenn ich in die Wut komme, da merke ich schon, dass mein Herz da total in Mitleidenschaft kommt. Und das sind so die kleinen Sachen, wo sich dann auch was verhärtet, Energie letztendlich. Ne? Und wenn ich so in meiner Familie gucke, hat mein Vater einen Herzschrittmacher, meine Oma hat einen Herzschrittmacher. Also dieses Thema mit Wut und Herz wird anscheinend schon über verschiedene Generationen bei mir sozusagen in der Familie sein. Und es ist schon, dass diese Emotionen, diese Gefühle, ob die jetzt gelebt werden oder nicht, letztendlich sich dann im Körper auch widerspiegeln und spiegeln. Und das ist jetzt nicht so bewusst, ja, sondern es ist eine unbewusste Entwicklung, die da im Körper stattfindet. Und da einfach nochmal zu schauen. Und ich denke, Emotionen und Gefühle sind da ein großer Schlüssel. Und dieses, in diesen inneren Frieden zu kommen. Und da will ich jetzt auch nochmal raus, weil das, drauf hinaus, weil das ist ja deine große Vision, dass du sagst, in diesen inneren Frieden zu kommen, in dieses Mitgefühl mit allem, was ist, zu kommen, mit den Menschen zu kommen. Das ist ja deine große Vision. Und du siehst das auch, als den größten Beitrag im Äußeren, eine Welt in Frieden zu kreieren. Ja?
Für mich.
Für dich. Mich.
Genau. Du siehst. Weil ich glaube eben, dass wir ganz viel verschiedene Fähigkeiten haben, dass jeder von uns Fähigkeiten hat, Talente hat. Und ich bin eher eine Introvertierte. Und dieser Weg in die Seele, beziehungsweise es ist kein Weg, es ist ein Wimpernschlag. Mhm. Es ist ein Wimpernschlag, sich in die Seele fallen zu lassen. Rupert Spira sagt dazu, Thinking in the Ocean of Awareness. Und wenn ich das für mich lebe, übe, immer und immer wieder, jeden Tag, dann ist es bei mir so, dass irgendwann meine Seele durch mich durch tätig werden kann oder leuchten kann. Und das ist dann meins. Das bedeutet, ich erreiche andere Menschen möglicherweise durch diese Ruhe, möglicherweise auch dadurch, dass ich sorgfältig bin in meiner Sprache, weil ich möchte, dass meine Sprache das transportiert, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Ich möchte eine Sprache verwenden, die authentisch ist. Und das ist für mich auch der Weg, in diese Konflikttransformation oder in das, was wir äußeren Frieden nennen. Ich bin so authentisch wie möglich. Und das ist natürlich für jemand anderen anders als für mich. Ich kann ja nur mich selber beschreiben und meinen Weg, den ich in den letzten Jahrzehnten gegangen bin. Und es werden sich immer nur manche angesprochen fühlen durch das, was ich sage, weil andere sind kribbeliger, extrovertierter, anders unterwegs und brauchen andere Lehrer, andere Impulsgeber. Und mein Impuls ist eben das. Mein Impuls ist dieses Sinken in die Seele, um von dort, ja, friedlich sprechen zu können.
Ja. Ja, ich denke so diese, genau, also das kann ich total fühlen, dass das auch meine Wahrheit ist. Mit der Sprache einfach schon so viel, so viel Menschen zu berühren und dadurch, wie so eine Welle zu erzeugen, die Mitgefühl und inneren Frieden bringt. Und ich finde es immer selbst so spannend, weil ich ja ein Mensch bin, der viel Wut empfindet. Und trotzdem habe ich diese tiefe Verbindung zu dir, ne? Und finde das einfach diesen Weg so heilsam. Ich finde es sehr erstaunlich, weil es so gegensätzlich erscheint, so widersprüchlich. Ja.
Aber Wut hat ja auch was von Lebendigkeit. Und ich möchte damit auch gar nicht, dass jemand anders die Wut nicht empfinden darf, sondern das Lernen, es anzunehmen. Also dieses Lernen, im Moment zu sein und zu sagen, so fühlt sich das an. Oh, wie finde ich das denn? Und dann zu schauen, wo geht meine Beurteilung hin? Und warum darf denn die Wut jetzt gerade nicht sein? Mhm. Wieso darf ich nicht empört sein? Und dann zu schauen, was ist drunter? Und wo führt mich das, dass ich das annehme? Dass ich mich annehme, wo führt es hin? Weil möglicherweise ist es eine Verbindung zu anderen Erlebnissen, die ich als Kind hatte. Oder in einem anderen Konflikt, der ähnlich geartet war und wo ich jetzt völlig raus aus mir gehe, weil ich merke, jetzt reicht's, das nicht nochmal, das will ich nicht. Und dann ins Atmen zu kommen oder in irgendwas, in das man sich so ein kleines bisschen wieder runterbeamen kann.
Ja. Und ich denke, gerade weil du immer, also öfter darüber gesprochen hast, dass du in einer Kindheit schon diese Verbindung gespürt hast mit der Quelle, ne? Mit, also diese tiefe innere Stimme oder diese Lebendigkeit. Und das kann ich für mich auch sagen, dass ich schon als Kind sehr viele Gefühle hatte, ja, und sehr viele Emotionen. Also ich war sehr lebendig und das ist eben immer noch da. Und ich habe aber das Gefühl, dass dadurch, weil ich es nicht so ausleben konnte oder weil ich deshalb gemaßregelt wurde, das macht man nicht, das tut man nicht, was sollen die Nachbarn denken, dass das auch eine größere emotionale ja, so Deckelung, so eine Last auch ist irgendwo, ja, dass da ganz schön viel, so wie so ein Vulkan darunter ist, ja. Und deshalb dieses im Hier und Jetzt immer wieder beobachten, wo das so hochkommt, das ist ja eigentlich auch ein Geschenk, weil sich so sehr stark zeigt, ja. Und das dann anzunehmen und im Hier und Jetzt zu leben und immer wieder zu gucken, was zeigt sich jetzt, wie kann ich das transformieren, das ist, ja, das ist ja wirklich eine schöne Art, mit sich umzugehen, ne? Also.
Und transformieren auch zu wissen, dass da eine Energie drin steckt. Ja? Ja. In der Wut steckt eine Energie drin. Und in allem, was du jetzt zum Beispiel mit deinem Mann kreierst, mit diesem Kongress, das ist was Kreatives, das ist das sind Impulse. Und es braucht Energie, es braucht, dafür brenne ich, das möchte ich tun. Dieses Brennen, auch in der Wut steckt Brennen, ja. Mhm. Und das dann wie den Fokus umzulenken. Es ist gut, immer wieder mal wütend zu sein.
Ja, genau. Das ist spannend, weil Christina von Rein hat auch im Interview gesagt, das ist die Wut, das ist die Kraft und das ist die Frage, in welchen Kanal ich sie gebe. Ne? Und dieser Kongress, muss ich ja ganz ehrlich sagen, bringt nochmal richtig viel Wut bei mir hoch. Und ich lerne jetzt wirklich besser, die zu schauen, was es für Verletzungen drunter liegen, aber auch die dann in die Kreativität umzuwandeln. Und ich bin sehr kreativ. Und der, was ich eben so spüre, für mich hilft die Natur so sehr stark. Ja, also ich gehe dann zwischendurch einfach joggen, ich gehe spazieren, ich gehe baden in so ein, also hier ist so ein wunderschönes, natürliches Gewässer. Und das, da bekomme ich immer so richtig Impulse. Und wo ich dann spüre, wo ich sehr kopfgeprägt war, wo ich immer sage, Mensch, da muss es was geben, die Quelle. Deshalb meine Frage so an dich, das hat mich auch sehr interessiert, weil ich so als Betriebswirtschaft, also ich habe nach Medizin, habe ich abgebrochen, habe dann Betriebswirtschaft studiert. Das ist ja schon sehr kopflastig und sehr rational. Und da ist das jetzt für mich so ein Prozess, da einfach mal zu spüren. Ich glaube erstmal gar nichts, was mir jemand erzählt. Aber wenn ich spüre, dann stellen sich schon die Fragen, woher weiß ich das jetzt auf einmal, obwohl mir das niemand gesagt hat? Das ist, passiert mir ganz oft, nicht? Dass ich Sachen rede und mir selber zuhöre und denke, spannend, ja. Und das ist so, ich glaube, die Verbindung mit dem Universum, mit der universellen Quelle und mit allem Leben, so, ne? Oder, also, Christina von Rein sagt ja immer, es lebt alles, auch der Stein und die Erde, ne? Und da spüre ich eben so ein Wissen, so, ne? Was manchmal durch mich durchströmt. Und das ist so meine Erfahrung, ja.
Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, es ist alles Schwingung. Mhm. Wir können uns so richtig vorstellen, wir sprechen ja manchmal über Dinge, wo wir meinen, das zu wissen, wo ich meine, es zu wissen. Und letztendlich ist es ein immer mehr Begreifen, was ist Schwingung, ja? Mhm. Wenn wir wissen, dass unsere Körper ein Energiefeld haben von ungefähr 8 Meter im Durchmesser, und wir sitzen dann irgendwo zusammen in einem Café oder so, zu sehen, wie viel Energieüberschneidungen das hat und wie wir uns alle gegenseitig berühren und Bewegung stattfindet zwischen uns. Wenn wir in der Natur sind, wenn ich in der Natur bin und sehe, die Bäume sehe, das Wasser sehe, was du beschreibst, dann ist es ein Ausweiten. Und das ist vielleicht auch das mit der Seele, dieses dann zu spüren, ich fasse es gerne immer wieder in dieses Sinken, dieses Bild von dem Ozean, ich sinke da in etwas, aber ich kann mich auch erweitern und kann mich auch in die Lüfte erheben, ja. Ich kann als Adler in diesem Weitblick über etwas sehen und denken, oh schön, da unten ist dieser Fluss, der meandernde Fluss, und dann steige ich als Adler wieder runter, verliere den Überblick und habe nur noch die Steine im Wasser, die funkeln, oder wo alles nur noch als Chaos erscheint. Es ist dieses, was tue ich, um meine Blickwinkel immer wieder zu erweitern, zu verengen, zu erweitern. Das sind alles Möglichkeiten, um sich zu erfahren. Ich erfahre mich. Ich erlebe mich, ich erfühle mich. Und dieses Erfühlen, es ist sehr schwierig, über Gefühle zu sprechen. Manchmal, glaube ich, verwechselt man es dann auch mit dem Verstand, dass ich vom Verstand aus ein Gefühl beschreibe und es ist es dann gar nicht mehr. Es ist das Gefühl von gestern oder von vor 5 Jahren, aber es ist nicht das Gefühl von jetzt. Und wenn ich jetzt fühle, dann ist es einfach nur schön, mit dir zu sprechen.
Ja. Danke, Elke. Das waren wirklich schöne Impulse. Und es macht auch Spaß zu leben, ja. Weil es ist einfach ein ständiges Erfahren und ein ständiges mit sich sein und wirklich selbst nur deshalb die Verantwortung für sich zu übernehmen, weil jeder auch ein ganz anderer Mensch ist mit ganz anderen Erfahrungen und ganz anderen Gefühlen und da einfach zu gucken, was ist für mich gut und wie möchte ich mich ausdrücken. Also ich finde das spannend, dieses Abenteuer, sich selbst jetzt kennenzulernen.
Da gibt's noch was ganz Neues. Ich habe seit ein paar Monaten durch einen Impuls von Martin Rutenberg angefangen mit Oberton singen. Mhm. Und finde das, also ich habe immer gerne gesungen, viel gesungen. Und das ist jetzt eine Erweiterung von Räumen, also im Körper zu spüren, wo sich was ganz anderes auftut, was auch wieder über etwas hinausschwingt. Also es ist in allem schon was anderes angelegt. Also der Grundton ist dann für mich vom Bild her wie die Seele und aus ihr entsteht ganz viel anderes. Und dieses in diese Stimme zu spüren, zu horchen, auch zu horchen, während ich singe, das ist bezaubernd.
Ja. Es gibt so viele schöne Wege, wir als Mensch, was uns so gegeben wurde, ne? Die Stimme, das Gefühl, das ist wirklich, wirklich ein Geschenk. Danke, danke, Elke, für diese Inspiration. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit in der Praxis und auch bei deiner, mit deiner inneren, mit dieser Transformation einfach viele Menschen zu berühren und diesen inneren Frieden nach außen zu bringen. Vielen Dank.
Vielen Dank dir, Kathleen, für dieses wunderschöne Gespräch. Alles Gute für dich und auch für den Kongress und für dich und deinen Mann.
Dankeschön.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.